ARD. Deutschland ist nicht nur das Land der Dichter und Denker, schrieb der Journalist Thomas Waschek einst. Es ist auch das Land der Lenker. Nirgendwo ist das Auto derart verwoben mit der nationalen Identität wie hierzulande. Und warum Sachsen nicht nur die Werkbank, sondern auch eine Geburtsstätte des deutschen Automobilbaus ist, darum geht es jetzt. Denn vor 100 Jahren wurde Zwickau zu einer Stadt, die man in einem Atemzug mit Detroit nannte.
Weltgeschichte vor der Haustür. Ein MDR-Kultur-Podcast.
Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind und schön, wenn Sie zum ersten Mal dabei sind. Ich bin Linda Schildbach und ich hoste diesen Podcast hier, der alle zwei Wochen Geschichten aus unserer Region erzählt. Die Welt verändert oder zumindest Weltgeschichte geschrieben haben. Hallo Charlie.
Hallo Linda.
Also Gottlieb Daimler, Karl Benz, Henry Ford, das sind ja so für mich, das sind die großen Namen aus der Automobilgeschichte. Total bekannt, kennt irgendwie jeder. Und jetzt bringst du mir hier, August Horch mit. War das denn jetzt? Habe ich da was verpasst?
Na, zumindest deutet das für mich an, dass kein Benzin in deinen Adern fließt, ne?
Ja, stimmt.
Du bist irgendwie nicht autophil.
Vielleicht nicht autophil, aber ich meine, Allgemeinwissen habe ich ja schon. Wie kann das jetzt sein, dass August Horch an mir vorbeigegangen ist?
Weil keine Horchs mehr auf unseren Straßen rollen, vermutlich. Sonst wäre dir der Name natürlich irgendwie auf der Straße begegnet und bekannt.
Aha.
Aber ganz unbekannt ist er dir doch nicht, denn du siehst seine Autos oder, also natürlich nicht seine Konstruktion, aber
sein Erbe
siehst du immer noch auf unseren Straßen rollen. Und das sind diese Autos mit den vier Ringen vorne am Frontgrill.
Ah, Audi! Ah, Horch, Audi! Ah, Latinisierung.
Ja, siehst du, der.
Das wusste ich nicht.
Es zahlt sich aus, wenn man Latein in der Schule gehabt hat, höre ich gerade bei dir.
Ja, so ein bisschen. Oh, Wahnsinn, okay. Und, okay, er steckt also so ein bisschen, sag ich jetzt mal, hinter den Audis, aber es gab auch, wie ich raushöre, bei dir Horch-Autos damals?
Es gab welche, ja. Wunderbare, schöne Autos, Luxusklasse, also kein Ford T, mit dem Ford ja das Automobil für die breite Masse gemacht hat. August Horch hat schöne Autos, große Autos gebaut, Oberklasse.
Ah, da bist du natürlich bei mir wieder an der richtigen Adresse. Luxus, Stil, genau. Das mag ich doch.
Ja.
Schön. Und das war hier in unserer Region, also in Sachsen, in Zwickau. Und trotzdem sage ich jetzt mal, wir spielen ja damit immer Weltgeschichte. Das ist trotzdem Teil der Weltgeschichte?
Ja, aber auf eine sehr spezielle Art ist es Weltgeschichte. So zumindest hat es mir André Meyer vom August-Horch-Museum erklärt.
August Horch hat vor allen Dingen durch seinen Namen Weltgeschichte geschrieben, wenn man das so will, ohne dass er unmittelbar was dafür konnte. Aber die Latinisierung seines Namens zu Audi und gewisse historische Zufälle haben dazu geführt, dass dieser Name bis heute ja in aller Munde ist und sich in die Weltgeschichte hineingeprägt hat.
Ah, okay, ich höre schon raus. Zufall hat eine große Rolle gespielt. Das ist natürlich auch immer spannend in der Geschichte.
Ja, natürlich. Also bei August Horch vielleicht noch am stärksten von all unseren Weltgeschichten. Also es hätte gut sein können, dass ich keine Folge gemacht hätte, weil die ganze Entwicklung gar nicht in Sachsen stattgefunden hätte. Aber ganz so zufällig ist es natürlich auch nicht. Es hatte schon Gründe, warum August Horch gerade nach Zwickau gekommen ist und zuvor Reichenbach.
Und die ganze Geschichte, die hören Sie jetzt im Feature von Charlie, also Hartmut Schade, gesprochen wie immer von der wunderbaren Conny Wolter.
Kein Trabant, kein Polo, kein Elektro-Golf wäre je von einem Zwickauer Fließband gerollt ohne August Horch. Dabei hat der nur wenige Jahre seines fast 83-jährigen Lebens in Zwickau gewirkt. Es hätte auch anderswo sein können.
Es gab ja wenige Zwangsläufigkeiten in der Biografie von August Horch beziehungsweise auch der Fahrzeugproduktionsstandorte in seinem Leben.
André Meyer, Kulturwissenschaftler und Museologe.
Die Tatsache, dass er nach Sachsen gekommen ist, war ja alles andere als sicher. Also da war noch ein zweiter Standort im Gespräch, Hilchenbach. Das liegt auch irgendwo in Nordrhein-Westfalen, wo er versucht hatte, sich niederzulassen. Mit Reichenbach kommt dann schon Sachsen ins Gespräch. Es hätte vielleicht auch Gera werden können. Es hätte genauso gut auch Leipzig werden können. Es gibt Briefwechsel, wo drin steht, dass Leipzig eine Option ist, weil es da Interessenten gibt.
André Meyer ist Kurator im Horch-Museum in Zwickau. dessen Existenz zeigt, nicht in Hilchenbach, Gera oder Leipzig baut August Horch schließlich seine Autos, sondern in der Stadt an der Mulde.
Es gab ja hier viele Maschinenfabriken, es gab hier eine große Metallgießerei. In der Chemie gab es Industrie hier. Ton- und Glaswerke sind hier gewesen. Es gab den Steinkohlebergbau. All das führte zu Wohlstand, die Textilindustrie nicht zu vergessen. Die Infrastruktur war eine relativ moderne. Es gab die ersten Elektrizitätswerke, eine elektrische Straßenbahn, erste Telefonanschlüsse. Es gab ja die Ingenieurshochschule, die neu gegründete.
Sachsen ist das Kernland der deutschen Industrialisierung im 19. Jahrhundert. Hier findet der junge August Horch die technischen Voraussetzungen und auch jene Risikokapitalgeber, die ihm, der mit seiner ersten Autofirma pleite gegangen ist, einen Neustart ermöglichen.
Als er seine erste Firma 1904 hier gründete, als die August Horch Motorenwagenwerke AG, gab es insgesamt 110 Aktien. Das Stammkapital lag bei 110.000 Mark. Und von diesen 110 Aktien hat August Horch selbst 2 besessen.
So klingt er. Der erste Horch made in Zwickau. Gebaut 1904, nachgebaut 2024. Korrekter, 2024 endet die 12-jährige Wiederaufbauphase. Als sie beginnt, gibt es nur den Motor. Bernd Cicala hat das Nachbauteam geleitet und bringt an dieser Stelle das Gespräch auf einen bislang übersehenen sächsischen Standortvorteil, den Senftenbau.
Die Firma Gläser hat auch schon Senften für August den Starken gebaut, ja, und hat eben dann für August Horch Karosserien gebaut.
Gläser ist nicht der einzige sächsische Senften- und Kutschenbauer, der auf automobilen Karosseriebau umschwenkt, aber der berühmteste. Nahezu alle großen Autohersteller, von Mercedes über Alfa Romeo und Bugatti bis zu Chrysler und Citroën, lassen hochwertige Karosserien bei Gläser in Dresden fertigen. Auch August Horch. Der will nicht Henry Ford und seinem schlichten Modell T nacheifern, sondern setzt auf sehr hochwertige Autos.
Er hat eine Maxime gehabt, die hieß, ich möchte beste Autos für meine Kunden mit der höchsten Zuverlässigkeit und der besten Qualität herstellen.
Die Maxime eines Technikers, die zu mancherlei Konflikten mit seinen Geldgebern führt. Doch der Reihe nach. Die mobile Fortbewegung entdeckt der Schmiedelehrling August Horch, als er sich ein Hochrad baut. Nach einer 3-jährigen Walz durch Österreich, Bulgarien und Serbien studiert er in Mittweida und ist fasziniert vom gerade erfundenen Benzinmotor. In Rostock und Leipzig arbeitet er an Schiffsmotoren, geht dann aber zum Motor- und Automobilerfinder Karl Benz, erzählt August Horch in einem Interview zu seinem 75. Geburtstag 1943.
Da aber bei dem alten Herrn Benz es nicht möglich war, meine Ideen durchzuführen, die ich fortlaufend hatte, habe ich mich entschlossen, fortzugehen und mich selbstständig zu machen.
Horch und Benz streiten sich über die Anordnung des Motors, aber auch die Repräsentation der Fahrzeuge auf Messen, die Teilnahme an Autorennen. Für Horch ein Muss, um die Zuverlässigkeit des neuen Fortbewegungsmittels zu beweisen. Und auch bei der Geschwindigkeit liegen sie über Kreuz.
Da ging es um die maximale Geschwindigkeit, die ein Fahrzeug überhaupt fahren können sollte. Horch war der Meinung, es darf durchaus schneller sein als die Bahn, die damals fuhr. Und Benz hat gemeint, nein, ein straßengebundenes Fahrzeug sollte nicht schneller sein als die Eisenbahn.
Horch verlässt Benz, geht nach Köln, eröffnet dort eine eigene Werkstatt und baut 1901 sein erstes Auto.
Dieser Wagen war etwas kompliziert, es waren ungeheuer viele Lauerungen dran.
Eine Aussage, die auf viele der von Horch gebauten Autos zutrifft. August Horch ist der innovativste und experimentierfreudigste der vielen deutschen Autobauer Anfang des 20. Jahrhunderts.
August Horch war ein Wegbereiter für die zunehmende Alltagstauglichkeit des Automobils. Also man konnte Prozesse dann so optimieren, dass sie für den Nutzer, für den Fahrer einfacher gewesen sind, nicht mehr so störanfällig, nicht mehr so umständlich wie noch in der ersten Generation des Automobils.
Die heute fast weltweit übliche Linkslenkung geht auf Horch zurück. Ebenso der Schalthebel in der Mitte. Er verbessert die Zündung, macht die Getriebe langlebiger, weil er hochfesten Chromnickelstahl für die Zahnräder verwendet. Als einer der ersten Autobauer nutzt er Kardanwellen zur Kraftübertragung. Für die Motoren verwendet er Leichtmetall. Sie sind das Herz und Prunkstück aller Horch-Konstruktionen. Leistungsstark und extrem laufruhig. Horch entwickelt einen ungewöhnlichen Test für die Laufruhe. Eine Münze auf den laufenden Motor gestellt, darf nicht umfallen.
Darauf habe ich Zeit meines Lebens den größten Wert gelegt. Nur hervorragend gebaute Maschinen ermöglichen den Aufstieg.
Die Kehrseite von Horchs Technikbesessenheit: selten nur gleicht bei ihm ein Auto dem anderen, weiß Bernd Schekala. Von dem Modell 1417, das er mit seinem Team nachbaute, sollen 51 Exemplare die Zwickauer Fabrik verlassen haben.
Ich glaube nicht, dass diese 51 Fahrzeuge jemals von dem gleichen Typ realisiert wurden. Er hat, wenn er ein Fahrzeug fertig hatte, das ausreichend und gut erproben können und auch gewollt, und hat dabei festgestellt, es funktioniert einiges nicht so. Dann sah das nächste Auto vom gleichen Typ, aber anders aus. Also er hat laufende Verbesserungen vorgenommen, hatte zum Beispiel auch einen anderen Radstand bekommen oder hatte ja nicht mehr die Eigenschaften wie das nicht so gute Fahrzeug. Und er kam also nicht auf diese von seinen Aktionären erwarteten Stückzahlen. Die Technik ist das eine, das Geld verdienen das andere.
Was August Horch schon bei seiner Kölner Werkstatt das Genick bricht. Auch sein zweiter Anlauf scheitert nach 7 Jahren 1909, endet mit einem Streit um Geld und aus dem Ruder laufenden Kosten. Der Unternehmer Horch versteht sich als Familienvater, hat ein offenes Herz für die Belange und Nöte seiner Mitarbeiter und er ist großzügig bei den Löhnen.
Die Lohnpolitik war vielleicht der letzte Baustein in dem ganzen Dilemma, dass er gesagt hat, ich will einfach bessere Löhne zahlen, das sollen keine Hungerlöhne sein, das sollen gute Löhne sein, von denen man gut leben kann. Das war auch schon ein Grund, weshalb er sich mit Investoren in Reichenbach überworfen hatte, wo er von 1902 bis 1904 gewerkelt hatte. Er hat einfach anderen Fabriken, damals vor allen Dingen aus der Textilindustrie, die Arbeiter abgezogen durch seine Lohnpolitik. So, und auch das war hier dem Aufsichtsrat, der natürlich an Dividende interessiert gewesen ist, ein Dorn im Auge.
1909 verlässt Gründer und Namensgeber Horch die Zwickauer August Horch Motorwagenwerke Aktiengesellschaft und gründet am gleichen Ort die August Horch Automobilwerke GmbH.
Nun hat sich die alte Firma Horch die Namensrechte schützen lassen, in fast allen Variationen. Es gibt einen Rechtsstreit. Und letztinstanzlich wird dieser Rechtsstreit 1910 zu Ungunsten von August Horchs neuer Firma entschieden. Das heißt, er muss sich umbenennen. Und damals ist es die Mode der Zeit zu latinisieren. Heute würde man die Begriffe eher ins Englische bringen. Aber so wird aus dem Imperativ von Hören, also Horch, wird Audi.
Damit hat Zwickau nun zwei Autohersteller, die beide große, leistungsstarke und komfortable Wagen herstellen. Audi unter August Horch setzt auf Vierzylindermotoren. Die Firma Horch ist berühmt für ihre Achtzylindermaschinen mit Hubräumen von 5 Litern.
Es ging bei Horch immer darum, dieses Segment der Luxusklasse zu besetzen. Da wollte man rein, man war ein Konkurrent zu Mercedes damals.
Was ist es, dass die Frau von heute beim Mann am allermeisten freut? Nicht Schönheit, Titel, eigener Herd, wie in vergangenen Tagen. Wer Auto fährt, ist Goldes wert. Die Liebe geht durch den Wagen.
Nobelpreisträger Thomas Mann rollt mit einem Horch durch die Lande. Auch Boxweltmeister Max Schmeling und Filmstar Harry Piel. Bei Audi geht es etwas kleiner zu. 4 Zylindermotoren statt 8 Zylinder. Seine Audis punkten mit Leistung und Zuverlässigkeit, so August Horch im Interview 1943.
Sie machten die Augenfahrten und zwar in einer Weise, dass sie fast alle Preise dort holten. Und auf diese Weise wurde die Firma dann auch groß.
Den Audi C vermarktet August Horch wegen seiner Siege in anspruchsvollen Bergrallyes als Alpensieger. In den 1920er Jahren produziert Audi an die 700 Autos im Jahr. Auch für die damalige Zeit zu wenig, um profitabel zu sein. 1932 rollt Audi unter das schützende Dach der Auto-Union.
Die Auto-Union entsteht 1932 infolge der Weltwirtschaftskrise von 1929. Wir haben bis dahin, bis 1929, ca. 80 Automobilbauer alleine im Deutschen Reich. Jetzt überleben diesen Wirtschaftscrash in Deutschland nur ca. 12 Firmen. Und die Lösung, die 4 große sächsische Automobilbauer gemeinsam mit dem sächsischen Staat gehen, ist die Gründung der Auto-Union. Und in dieser Auto-Union AG finden also die Zwickauer Hersteller Horch und Audi wieder zusammen. Und es kommt dazu die Automobilabteilung von Wanderer in Chemnitz und DKW in Zschopau.
Dass es diese Firmen gibt, dass DKW sich von einem Spielzeughersteller zum Autobauer mausert, auch Wanderer neben Fahrrädern und Schreibmaschinen Autos baut, verdankt sich August Horch. Seine Innovationen und Erfolge finden Nachahmer, machen Sachsen zu einer Wiege des deutschen Automobilbaus. August Horch hat da Audi schon lange verlassen. 1920 zieht er nach Berlin und nimmt damit auch Abschied vom Konstrukteursleben. Er arbeitet weiterhin als Berater in der Autobranche, ist Gerichtsgutachter, Mitgründer der DEKRA und initiiert den Bau der AWUS als Rennstrecke.
Er hat einfach gesagt, er will wieder was Neues machen in seinem Leben. Und das war eben Berlin. Er bringt da ein wörtliches Zitat in seiner Autobiografie. Er sagt, er wollte im Herzen des Reiches sein, am Nabel des Geschehens. So ähnlich formuliert er das. Er ist da gern gesehener Gast auf vielen Veranstaltungen. Er genießt da auch so ein wenig das Rampenlicht. Wenngleich es ihm materiell in der Zeit nicht immer gut geht nach 1920. Er wird deswegen 1933 nach Gründung der Auto-Union in den Aufsichtsrat berufen und bekommt dort auch ein recht gutes Salär monatlich gezahlt.
Mit der Auto-Union beginnt ein neues Kapitel. Nicht nur im sächsischen, sondern im deutschen Autobau. Es ist mehr als nur ein Zusammenschluss von 4 Firmen, die vom DKW-Kleinwagen bis zur Horch-Luxus-Limousine alles bauen, was das automobile Herz begehrt. Die 4 ineinander verschlungenen Ringe des Logos stehen für die enge Kooperation und den Austausch.
Also man kann dann zielgerichteter bestimmte Interessensgruppen ansprechen, was die einzelnen Modelle, was die Motorisierung, was den Komfort der Ausstattung anbelangt etc. Man kann Prozesse der Fertigung deutlich rationalisieren, weil man dann eben sagt, der Wanderermotor, den wir in Chemnitz bauen, kann eben auch im Audi verbaut werden, nur eben anders angeordnet beispielsweise, dann eben mit Frontantrieb versehen, also um 180 Grad gedreht und solche Späße. Die Fertigung von Audi an sich beispielsweise findet dann eben im Werk Horch statt, gemeinsam mit Horch, und das Werk hier wird zu einem Montagewerk für DKW.
Die Idee und das Konzept der Auto-Union sind bis heute im Autobau lebendig. Nach diesem Prinzip baut VW beispielsweise baugleiche Bremsen, Stoßdämpfer, Motoren in verschiedene Modelle von Seat, Skoda, Volkswagen und Audi ein. Audi ist die einzige Marke der sächsischen Auto-Union, die Krieg und Zusammenbruch überlebt. Nicht als sächsischer Autobauer allerdings.
Der Vorstand der Autounion flieht 1945 vor den heranrückenden Sowjets in die US-amerikanische Besatzungszone, findet dann wieder zusammen in dem Ersatzteillager bei Ingolstadt oder in Ingolstadt und gründet dort 1949 die Autounion neu, nachdem sie 1948 aus dem Chemnitzer Handelsregister in der sowjetischen Besatzungszone gelöscht worden ist. Damit war der Weg frei für die Neugründung im Westen.
Erst baut man kleine Zweitakter unter dem Namen DKW. Als 1965 die ersten Mittelklassewagen mit 4-Zylindermotor vom Fließband rollen, reanimiert man den Namen Audi wieder und greift auf das Auto-Union-Logo der 4 Ringe zurück. Und in der DDR? In Zwickau rollen wie in Ingolstadt 2-Takter vom Band. In beiden deutschen Staaten greifen die Autobauer auf den Vorkriegs-DKW zurück. In Zwickau nicht nur auf den 2-Takt-Motor, sondern auch noch auf eine andere Innovation.
Audi Union hatte sich schon mit Plastfertigung beschäftigt für die DKW-Modelle.
Die Rettung für die Autoproduktion im Stahlmangelland DDR, so Bernd Czekala.
In Zwickau wäre der Automobilbau ohne den Duroplastwerkstoff nicht machbar gewesen. Der wäre entweder ganz eingestellt oder auf viel geringeren Stückzahlen gelaufen, die übrigens auch so nicht groß waren, die Stückzahlen.
1955 kommt mit dem P70 das erste Auto mit Duroplast-Karosserie. 3 Jahre später folgt der ikonische Trabant, der das Bild der DDR prägt und als Kultfahrzeug bis heute durch die Landen rollt.
Ein himmelblauer Trabant rollte durchs Land.
Überholt und bestaunt von Audi, nicht aber von Horch-Fahrern. Horch ist von den Straßen verschwunden, hierzulande. Für China wird das Audi-Flaggschiff A8 in Superlänge und mit Luxusausstattung als Horch vermarktet. August Horch würde das vermutlich gefallen. Schließlich schreibt er in seiner Autobiografie »Ich baute Autos«:
Ich war unter allen Umständen bestrebt, nur große und gute Wagen aus erstklassigem Material zu bauen.
Mit diesem Anspruch macht August Horch Sachsen zu einer der Geburtsstätten der deutschen Autoindustrie und Zwickau zu einer Stadt, die vor 100 Jahren in einem Atemzug mit Detroit genannt wurde.
Weltgeschichte vor der Haustür. Ein MDR-Kultur-Podcast.
August Horch und die Entstehung der deutschen Automobilindustrie in Zwickau dieses Mal. Und Charlie, wirklich, also jetzt ist mir das nochmal richtig bewusst geworden, warum mein Opa, stolzer Sachse, immer Audi gefahren ist. Und ich hatte das als Kind gar nicht so sehr verstanden, weil er meinte, ja, das hat ja hiermit zu tun. Ich dachte immer nur, weil der da auch, also wie so VW, einfach produziert wurde. Aber nein, der kommt ja wirklich daher. Also es war eine Wiege. Es ist wirklich die Wiege. Eine Wiege von der deutschen Automobilindustrie war wirklich da in Zwickau.
Ja, ist es. Und der Audi wird aber ja heute nicht mehr in Zwickau produziert. VW wird produziert. Und Audi hat seine Werke weiterhin im Westen. Aber die Geburtsstätte, wirklich die Wiege von Audi, die stand eben in Zwickau. Das ist heute ja noch zu sehen. Der Hochbau, wo die Autos gefertigt wurden, ist ja heute das August-Horch-Museum.
Ah, genau. Und da hattest du dich ja auch umgeschaut gehabt.
Genau, ja. Da habe ich mit dem Kurator gesprochen und mir natürlich das Museum angeguckt. Und es lohnt sich, muss ich sagen. Selten so viele schöne Autos gesehen.
Wirklich, ja?
Ja, also er hat schon wirklich Wert gelegt auf dem Design. Also ich finde diese alten Autos sowieso immer schöner als das, was heute rollt. Das sind schon Luxuskarossen. Das sieht schon ganz, ganz toll aus, was er da gebaut hat.
Muss man sich das so ein bisschen vorstellen, wie wirklich so in diesen alten, auch ich sag jetzt mal auch so Hollywood-Filmen, also diese Glamour-Autos wirklich aus diesen 20er, 30er Jahren? Oder wie muss man sich das dann vorstellen?
Ja, also wenn du wirklich ganz alte Filme nimmst, also wirklich so 20er Jahre, also wenn Luxus demonstriert wird, dann war es wahrscheinlich ein Horch oder Mercedes. Aber wenn man richtig ein schönes Auto haben wollte, dann war es ein Horch.
Ich fand das auch spannend. Du hast ja in deiner Weltgeschichte auch nochmal das reingebracht, dass das ja wirklich so eine Traditionslinie damals auch gab, also Sänften und Kutschenbauer, dass das die damals auch waren. Also das war mir gar nicht, es ist natürlich logisch.
Nee, da geht's, ne? Ja, wenn einem das einer erzählt, macht's Klick und man denkt, logisch.
Ja.
Aber das ging mir genauso wie dir. Das habe ich überhaupt nicht dran gedacht, dass das ja auch damals völlig getrennt war. Also der Autobauer war eigentlich der, der ein Fahrwerk und Motor und alles so herstellte. Und die Außenhülle ist separat von den Kutschenbauern gemacht worden.
Wahnsinn.
So. Ja. Also das war gar nicht so aus einem Guss, wie das heute ist. Ne?
Und damals viele von Gläser in Dresden, also Alfa Romeo, Bugatti, Chrysler, Citroën, haben sich da Karosserien fertigen lassen. Wäre das eigentlich schon mal eine nächste Weltgeschichte, überlege ich eigentlich gerade?
Habe ich auch überlegt. Mal sehen. Also Gläser gibt es heute noch, nicht mehr unter dem Namen. Danach 45 natürlich enteignet als Firma und dann als VB Karosseriewerk Dresden weitergemacht und bauen bis heute Cabrios.
Ah ja, und so ein Cabrio hätte ich ja auch gerne eigentlich, um ehrlich zu sein. was ich noch spannend fand übrigens damals, wo wir reden von den tollen Alfa Romeo, ich habe es ja gerade auch schon angesprochen und all das. Ich fand das so spannend, dass die ja auch was Wert gelegt haben. Wir reden ja hier von, wir denken oft an so Rennwagen oder heute geht es auch um Geschwindigkeit. Aber horch damals quasi im Streit mit Herrn Benz. Benz, der meinte, nein, es darf nicht schneller sein als... Der Zug ist, dass es diese Diskussion gab, also was jetzt Schnelligkeit, dass das von Herrn Benz so limitiert gesehen wurde, damals in der Zeit wahrscheinlich nicht für lange, aber das hat mich auch überrascht gehabt.
Ja, das war ein Fakt, den ich auch nicht kannte. Also Benz so eine Auffassung hatte, ja, man könnte mal jetzt philosophieren und spannend wäre es, wenn sich Benz durchgesetzt hätte und das Automobil grundsätzlich einfach gesagt wurde, es fährt nicht schneller als eine Eisenbahn. Ne? Es ist ja ein philosophischer Gedanke, ne? Was soll ein Auto leisten? Reicht es mir, so schnell zu fahren, wie auch die Bahn damals fährt? Oder will ich schneller? Wobei diese Rallyes oder Wettbewerbe, die damals waren, die waren gar nicht unbedingt auf Tempo ausgerichtet, sondern die ersten ging es einfach darum, hält ein Auto überhaupt mal 3 Tage durch, ne?
Ach, beim
Fahren.
Okay.
Also, oder eine Woche oder so bei so einer Fahrt. Die waren oft eher als Zuverlässigkeitsfahrten ausgelegt, um zu zeigen, ja, man kommt wirklich mit dem Auto von A nach B. Und nicht bloß mit der Bahn oder mit der Kutsche.
Und man kann das quasi demonstrieren vor den Massen, die da auch zugeguckt haben. Genau, das ist nämlich das, woran ich auch direkt denken musste. Also Herr Horch hat da ja auch beim Alpenrennen oder wie das hieß, mitgemacht. Genau, ich musste an Enzo Ferrari denken, diesen Rennstallbesitzer. Ich meine, Ferrari heute natürlich, also muss man ja niemanden erklären. Aber da gab es ja vor kurzem auch erst nochmal einen Film von Michael Mann dazu über Enzo Ferrari, den Rennstallbesitzer und Rennwagenbauer, wo es ihm auch darum ging, also zu einfach zu sagen, ja, wir haben auch schnelle Autos, aber dass quasi diese Rennwagenbauer, dass das auch wirklich diese Wettbewerbe auch ein Motor waren der Innovation, aber halt auch, um Autos zu verkaufen.
Klar, ist ja bis heute. Also da hat sich ja wenig geändert. Aber bei den Wettfahrten, dann hat eben August Horch festgestellt, ja, 3 Gänge sind doch ein bisschen wenig. Also gerade wenn man in den Alpen fährt, man braucht vielleicht einen 4. Gang. Und dann hat man eben das 4-Gang-Getriebe. Und das 4-Gang-Getriebe war ja jahrzehntelang der Standard.
Und dann kam irgendwie später 5 und jetzt sind wir schon bei 6, ne? Oder wahrscheinlich
8.
So. 8, um Gottes Willen. Ja, ich habe immer nur Dienstwagen. Bei uns sind das dann 6.
Ja, unterschiedlich, aber.
Ja, aber 8 sogar. Obwohl ich mich dann immer frage, was das besser macht. Aber gut, das müssen jetzt, kriegen wir wahrscheinlich wilde Anrufe und E-Mails.
Das hat was mit der Abstufung zu tun.
Sie müssen mich nicht belehren, ich bin da naiv. Das ist okay, ich kann mich da auch belesen. Nein, aber das ist wirklich sehr, sehr spannend und bringt mich wieder zu dem Grundsatz, wenn wir dann heute gucken eigentlich und die Entwicklung vom E-Auto, also wo sind dann die E-Auto-Rennen? Ne? Wahrscheinlich hätten wir das gebraucht, um das voranzubringen.
Na, das waren ja, also die Geschwindigkeitsrekorde, die ersten waren von E-Autos aufgestellt, um 1900. Also das E-Auto ist keine Erfindung von heute. Das ist viel älter.
Ich dachte gerade, du hast dich versprochen, wirklich?
Ja.
Jetzt kannst du mir wirklich nochmal ein bisschen nachhelfen.
Also da müsste ich jetzt googeln, in welchem Jahr das war. Aber E-Autos waren damals durchaus, also zumindest vom Tempo her, konkurrenzfähig. Das Problem war natürlich auch damals schon Speicherkapazität von der Batterie. Es gab damals schon eine Entwicklung, also auch mit E-Autos.
Aha, siehst du mal.
Das ist nicht Horch, jetzt trifft man ganz schön ab.
Genau, lass uns noch mal kurz bei Horch bleiben und vielleicht auch aufhorchen. Ah, Wortspiel, Achtung, ich musste das bringen. Ich fand das total cool, dass du einen O-Ton von ihm auch gefunden hast. Also, dass man ihn wirklich selbst mal hören konnte. Wo hast du den denn her?
Naja, 1943 aufgezeichnet von der Reichsrundfunkgesellschaft zum 75. Geburtstag. Da wurde ihm gratuliert. Hängt natürlich auch mit seiner Rolle zusammen. Er war einfach ein wichtiger Mann mit der ganzen Autoindustrie und Sachsen so zum Mekka der Autoindustrie wurde. Ich hatte es ja drin auch erwähnt, dass Firmen wie DKW, wie Wanderer dann eben auch Autos gebaut haben. Also DKW kam ja aus dem Motorradbau, Wanderer, Schreibmaschinen und alle möglichen anderen Geräte, Fahrräder. Dass neumodisch gesagt Sachsen zum Cluster wurde, das hängt ja ganz stark an August Horch und dass er den Automobilbau hier in Zwickau erstmal begründet hat und andere Firmen sich dann im Ringsrum angesiedelt haben. Aber dass er natürlich, dass ihm 43 gratuliert wurde, hängt natürlich damit zusammen, dass die sächsischen Autowerke natürlich dann im Krieg alle auch Rüstungswerke waren.
Natürlich, das wollte ich nämlich auch gerade mal fragen. Gerade da ist ja, sag ich mal, der so ein bisschen, ja, wie der Nazi-Hintergrund, um das jetzt mal so zu sagen, ne? Wie war da so die Verwobenheit?
Er war ein Opportunist. Opportunist. Gut, er war ja aus den Werken raus. Also 1920 ist er nach Berlin gegangen und hat sich nicht mehr unmittelbar um die Werke gekümmert, auch wenn er dann 32 im Aufsichtsrat der Autounion war. Aber er war unmittelbar, war er ja raus aus der ganzen Sache. Aber die Werke haben ihn natürlich interessiert und dass die dann für die Rüstung produziert haben, ja, das wurde einfach akzeptiert, mitgemacht.
Interessant.
Ja. Und im Ersten Weltkrieg war er auch mit an der Konstruktion eines Panzers beteiligt. Also Rüstung war ihm nicht fremd oder irgendwas, er war da auch kein Pazifist.
Genau, da gab es auch keine rote Linie für ihn und da hat er dann einfach mitgemacht. Er ist ja dann auch, genau, er ist ja dann auch weggegangen. Trotzdem hat sich ja viel dann weiterentwickelt in Sachsen. Du hattest es gerade angesprochen, Motorrad, da fällt mir ein, wir hatten doch auch schon mal eine Weltgeschichte vor der Haustür,
genau,
wo wir
Chopau,
in Chopau waren.
MZ Chopau und die Basis oder der Vorläufer war ja DKW, die mit Motorrädern angefangen haben, später dann eben den gleichnamigen Auto, DKW mit Zweitaktmotor. Was ich da auch gelernt habe, deswegen sind die von der Wehrmacht nicht so beschlagnahmt worden, wegen den Zweitaktmotoren und nicht so im Krieg benutzt wurden. Und nach dem Krieg waren die meisten Autos, die dann noch übrig waren in Deutschland, sowohl Ost als auch West, waren eben die Zweitakter von DKW. Und das war sozusagen ja, die Initiation der Automobilindustrie in Ost und in West. Im Osten dann noch mit der anderen Innovation aus den 30er Jahren, der Plastikkarosserie.
Genau, das war ja der Punkt, den du auch mit drin hattest.
Und im Westen ist es dann eben ja erst DKW und dann ist es ja erst wieder Audi geworden, als man dann Viertaktmotoren und dann gesagt hat, nee, jetzt trennen wir uns mal von dem Namen DKW, der mit Zweitakt verbunden ist und wir suchen einen neuen Namen. Da hat man sich dann entschieden, auch weil die Markenrechte frei waren, für Audi. Mhm. Aus irgendwelchen Gründen waren die Markenrechte an Horch, lagen dann bei Mercedes.
Haben die sich gesichert.
Ja, ja. Und Audi war eben frei und dann hat man gesagt, okay, für unsere Viertaktmotoren, die nennen wir jetzt Audi.
Tja, die Audis, die rollen heute noch über die Straße. Die Horchs, die sind im Museum, aber trotzdem lohnt sich da ein Besuch.
Es lohnt sich ein Besuch, wer ein bisschen Febel hat. Oder also ich würde sagen, ich fahre Auto, aber es muss kein Audi sein. Oder ich bin da eher pragmatisch, um von A nach B zu kommen. Aber ich gebe zu, als ich dort im Museum war, diese alten Autos gesehen habe, dachte ich, das sind schon richtig schöne Autos. Und es ist ein beeindruckendes Museum, was man dort in Zwickau hingestellt hat. Also da lohnt sich auf jeden Fall ein Besuch, weil man auch einfach so ein Stückchen sächsische Industriekultur kennenlernt. Mhm. Sowohl von den Bauten, die dort sind, als auch eben historisch.
Und weitere spannende Weltgeschichten vor der Haustür, die hören Sie in unserem gleichnamigen MDR-Kultur-Podcast. Den finden Sie in der ARD-Audiothek und natürlich überall da, wo es Podcasts gibt. Und wenn Ihnen das gefallen hat, was Sie heute gehört haben, dann geben Sie uns doch eine schöne Bewertung und abonnieren Sie uns. In 2 Wochen gibt es dann die nächste Folge von Weltgeschichte vor der Haustür. Machen Sie es gut.
Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und wenn Sie Anregungen, Ideen, Fragen haben, die können Sie uns gerne mailen an weltgeschichte@mdr.de.
Dankeschön.
Tschüss.